Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu dieser ersten Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Das Thema dieser Veranstaltung ist der Rüstungsexportbericht 2008 der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE abgekürzt. Ich darf hier begrüßen die Prälaten Stefan Reimers und Karl Jüsten und den Vorsitzenden der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung?
Nein, ich bin Mitarbeiter, Gastforscher, aber Vorsitzender der Fachgruppe Rüstungsexport.
Wunderbar, Herr Bernhard Moltmann, auch Ihnen herzlich willkommen. Bevor wir zu Fragen kommen, werden die beiden Prälaten und Herr Moltmann ein Statement abgeben. Ich darf Herrn Reimers bitten zu beginnen. Bitte schön.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem 12. Rüstungsexportbericht der GKKE, den wir heute vorstellen, sind nun für die Öffentlichkeit die Zahlen über die deutschen Ausfuhren von Kriegswaffen und Rüstungsgütern auf einen Blick erkennbar. Wir stellen fest, dass es im Jahr 2007 Genehmigungen für Ausfuhren im Gesamtwert von 8,7 Milliarden Euro gegeben hat, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1 Milliarde Euro oder 13%. Dass diese Information von der Bundesregierung bislang zurückgehalten worden ist, können wir nur mit großem Befremden konstatieren. Die jeweiligen Zahlen über die Ausfuhr von Kriegswaffen sowie die Erteilung von Einzel- und Sammelgenehmigungen für den Export von Rüstungsgütern sind lediglich isoliert an verschiedenen Stellen greifbar geworden, teilweise in den Meldungen der Bundesregierung nach Brüssel zum EU-Verhaltenskodex und zum Teil durch Anfragen von Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Nur damit konnten wir die rechnerische Basis für unseren Bericht gewinnen. Denn der Bericht der Bundesregierung für das Jahr 2007 liegt auch kurz vor Ende des Jahres 2008 immer noch nicht vor. Umfangreiche und zeitintensive Abstimmungen zwischen den Ressorts seien dazu erforderlich, die noch nicht zum Abschluss gekommen seien, beschied die Bundesregierung auf eine Anfrage aus dem Parlament. Die Bundesregierung ist damit weit entfernt von der ausdrücklichen Aufforderung des Bundestages aus dem Jahre 2004, künftige Rüstungsexportberichte zeitnah zum Jahresrüstungsbericht vorzulegen, zum Jahresabrüstungsbericht vorzulegen, das heißt bis spätestens April des jeweils folgenden Jahres. Verwundern muss jedoch auch, dass sich der Bundestag diese Praxis bisher bieten lässt, zudem die vorgelegten Berichte seit 4 Jahren nicht mehr beraten hat und sich somit der Chancen für eine effektive Kontrolle begibt. Wir können nur noch einmal, wie schon im Vorjahr, eindringlich an den Bundestag appellieren, entschiedener seine politische Verantwortung wahrzunehmen und nicht auf seine politische Richtungskontrolle zu verzichten. Mit einem Zuwachs von 13% hat Deutschland seinen Rang als großer Exporteur von Rüstungsgütern behaupten können. Nach den Erhebungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ist Deutschland drittgrößter Exporteur geblieben, hinter den USA und Russland und vor Frankreich und Großbritannien. Man sollte noch hinzufügen zu meiner Kritik an der bisherigen Nichtvorlage, dass uns am Freitag jetzt ein Hinweis erreicht hat, dass der Deutsche Bundestag am Donnerstag, den 18.12., über Rüstungsexporte diskutieren will. Zusammen mit der Antwort der Bundesregierung auf die große Anfrage der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, zu Rüstungsexporten nach Pakistan, sollen auch die Rüstungsexportberichte für die Jahre 2004 bis 2006 behandelt werden. Ob die späte Stunde nach der derzeitigen Planung 22.15 Uhr wohl für eine breite Beteiligung günstig ist. Jedenfalls empfehle ich diese Debatte Ihre Aufmerksamkeit. Noch einmal zu dem großen Zuwachs von 13% im Jahre 2007. Der Zuwachs bei den deutschen Exporten ist bei einem leichten Rückgang der Einzelgenehmigungen auf das rapide Wachsen bei den Sammelausfuhrgenehmigungen zurückzuführen. Hier gab es einen Anstieg von 5,05 Milliarden Euro. Diese Genehmigungen werden im Rahmen von Rüstungskooperationen zwischen NATO und EU-Staaten erteilt. Der Anstieg ist also Ausdruck einer intensiveren Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie. Zugleich bleiben die Adressaten, die einzelnen Güter und der Umfang spezifischer Lieferungen im Dunkeln. Die Bundesregierung ist nicht zu einer Aufschlüsselung der Daten bereit. Wir sehen hier einen gravierenden Mangel einer transparenten Berichtslegung. Nicht auszuschließen ist, dass die Zulieferung von Komponenten zu Endprodukten führt, die dann weiter exportiert werden und somit deutsche Kontrollen umgehen. Hier zeichnen sich Probleme durch die Ausweitung der NATO ab. Der erneute Anstieg der deutschen Rüstungsexporte erfüllt uns mit Sorge. Die Welt wird nicht sicherer mit noch mehr Waffen. Unsere Sorge wird geteilt von vielen Menschen in unseren Kirchen, evangelische Landeskirchen, die EKD in ihrer Friedensdenkschrift und katholische Laienräte nehmen sich der Problematik zunehmend an. Ihre Stellungnahmen an die Öffentlichkeit dürfen nicht ungehört verhallen. Sie sind ein Signal an die Politik, endlich eine Weichenstellung hin zu einer restriktiven Politik der Waffenausführungen und der Rüstung vorzunehmen. Einzelne Schritte zur Eindämmung der Rüstungsdynamiken sind durchaus geeignet, Hoffnung zu wecken. Hier ist zunächst die Einigung auf ein Verbot von Streumunition zu nennen, die in der vorigen Woche in Oslo unterzeichnet worden ist. Das muss bei allen offen gebliebenen Fragen, etwa im Hinblick auf die Lagerung dieser Munition in Deutschland, als Erfolg einer humanitären Rüstungskontrolle gesehen werden. Widerspricht doch der Einsatz solcher Munition dem humanitären Kriegsvölkerrecht. Viel zu oft werden Kinder Opfer dieser liegen gebliebenen Munition. Wir erwarten jetzt die baldige Ratifizierung der Konvention durch den Deutschen Bundestag. Auch die Bemühungen zu einem Exportkontrollregime unter dem Dach der Vereinten Nationen, die sich auf einen Arms Trade Treaty richten, kommen zwar langsam, aber doch voran. Die GKKE bewertet es positiv, dass in Weiterentwicklung der bisherigen Vorschläge nun auch die Relevanz von Rüstungstransfers für Entwicklungsanstrengungen in den Blick genommen wird. Die Glaubwürdigkeit aller Bekenntnisse zu umfassenden Regelungen steht und fällt jedoch damit, dass die schon vorhandenen Mechanismen der Rüstungsexportkontrolle effektiv angewandt werden. Davon ist die deutsche Politik noch weit entfernt.
Vielen Dank, Herr Reimers. Herr Jüssen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nun der 12. Rüstungsexportbericht, den wir Ihnen gemeinsam vorstellen. Reinhard Reimers und ich haben das nun 8-mal getan und wir hatten eigentlich immer gehofft, dass wir das eines Tages mal nicht mehr bräuchten, weil der Deutsche Bundestag von seiner Pflicht Gebrauch macht, nämlich die Rüstungsexporte wirksam zu kontrollieren. Und wir haben ja gerade von Prälat Reimers auch gehört, wie schwierig das Ganze ist. Umso dankbacher bin ich Prälat Reimers, dass er das über 8 Jahre gemacht hat, eben zu seinem Geschäftsführer, Herrn Hambrink. Ich erwähne die beiden heute extra mal namentlich, weil sie das nämlich dieses Jahr zum letzten Mal tun. Aber leider sieht es so aus, dass wir diesen Rüstungsexportbericht nicht zum letzten Mal vorstellen werden, sondern dass wir dann mit neuer evangelischer Besetzung das im nächsten Jahr wieder tun müssen. Denn Sie haben ja soeben gehört, dass der Bundestag bei weitem hinterherhinkt und einer muss ja Opposition machen. In diesem Fall sind es dann wohl mal die Kirchen und die Fragen, die hier angesprochen sind, thematisieren. Und wir versuchen damit ja auch die deutsche Öffentlichkeit etwas aufzurütteln. Im Jahr 2007 sind erneut Lieferungen deutscher Rüstungsgüter in Regionen und Länder genehmigt worden, in denen die regionale Stabilität und Sicherheit gefährdet sind oder interne oder grenzüberschreitende Konflikte gewaltsam ausgetragen werden. Nach Ermittlungen des Bonner Internationalen Konversionszentrums BITS, Dr. Moltmann wird gleich im Einzelnen darauf eingehen, gibt es in 28 Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter schwere interne Konflikte. Darunter fallen Afghanistan, Indien, Israel, Nigeria, Pakistan und Thailand. Dies widerspricht in allen Fällen dem Kriterium 4 des Verhaltenskodex der Europäischen Union für Rüstungsexporte, nachdem der, ich zitiere, Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region des Empfängerlandes in Rechnung zu stellen ist. Und dieser Kodex ist auch Bestandteil der politischen Richtlinien der Bundesregierung. Wir kennen in dieser Praxis auch einen Widerspruch zum Ziel der Bundesregierung, die zivile Krisenprävention an erste Stelle zu setzen. Hin und wieder lohnen sich auch mal kleine Blicke in den Koalitionsvertrag. Und wenn immer gesagt ist, es ist alles abzuarbeiten, an der Stelle muss noch etwas abgearbeitet werden. Kritisch bewerten wir es, dass erneut mehr als 24% aller Einzelausfuhrgenehmigungen an Staaten gingen, die die OECD als Empfänger offizieller Entwicklungshilfe einstuft. Auch dies steht im Widerspruch zu besagten EU-Kodex, hier zu Kriterium 8. Unter den Empfängerländern in Krisen- und Konfliktregionen habe ich auch Pakistan genannt. Es ist regelmäßig in den Schlagzeilen wegen der Konflikte in den Grenzregionen zu Afghanistan und des innenpolitisch wachsenden Einflusses der Taliban bzw. ihnen zugeordneten Gruppen. Seit der Staatsgründung im Jahr 1947 ist Pakistan in Rivalität und immer wieder auch militärische Auseinandersetzungen mit Indien verstrickt. In 2007 hat die Bundesregierung eine Voranfrage aus Pakistan nach der Lieferung von 3 U-Booten des Typs 214 positiv beschieden und das Geschäft mit einer Ausfallbürgschaft, den sogenannten Hermes-Krediten, in Höhe von 1,029 Milliarden Euro abgesichert. Die Verträge sind bis dato aufgrund der instabilen politischen Lage noch nicht unterzeichnet. EU-Mitgliedstaaten haben bis 2006 insgesamt 111 Ausfuhranträge nach Pakistan abgelehnt, unter Aspekten der Achtung der Menschenrechte, der inneren wie der regionalen Konfliktdynamik, der Respektierung des Völkerrechts und von Rüstungskontrollabkommen sowie des Verhältnisses von Militärausgaben zu Entwicklungsbemühungen. Der Entwicklungshilfeausschuss der OECD zählt Pakistan zu den sogenannten anderen Ländern mit niedrigen Einkommen. Im Zuge des pakistanischen Strebens nach einem umfassenden Nuklearwaffenpotenzial besteht zudem die Sorge, dass die zu liefernden U-Boote genutzt werden können, um nuklear bewaffnete Flugkörper abzuschießen. Vor diesem Hintergrund ist die positive Reaktion der Bundesregierung auf die Voranfrage sowie die Zusage einer Ausfallbürgschaft nach Auffassung der GKKE nicht nur grenzwertig, sondern überschreitet eine Grenze, die selbstgesetzte Maßstäbe, die Rechtslage und internationale Vereinbarungen setzt. Wir fordern die Bundesregierung auf, den positiven Bescheid auf die Voranfrage zu widerrufen und die Zusage einer Ausfallbürgschaft zurückzunehmen. Wir sind uns bewusst, dass diese Option eines Widerrufs noch nie genutzt wurde, aber in diesem Fall sollten die Zusagen widerrufen werden, trotz des Risikos eines Rechtsstreits. Der Rüstungssektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, und mit ihm der Rüstungshandel ist nach der Baubranche der Wirtschaftszweig mit den häufigsten Fällen von Bestechung und willkürlicher Vorteilsnahme. Dabei geht es nicht nur um einzelne schwarze Schafe, sondern um eine branchenspezifische Korruptionsanfälligkeit in Liefer- wie Empfängerländern, begünstigt durch Faktoren im Umfeld von Rüstungstransfers wie Geheimhaltung, wenig vergleichbare Preisgestaltung oder Bezahlung aus nicht parlamentarisch oder öffentlich kontrollierter Finanzquellen. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 20% der für Rüstungsgeschäfte veranschlagten Kosten für Bestechung im weiteren Sinn aufgewendet werden. Drastisch und von hoher politischer Relevanz sind die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit deutsch-südafrikanischen Rüstungsgeschäften. Anklagen und Ermittlungen wurden ohne Klärung in der Sache eingestellt. In Südafrika aber ist das Geschäft immer noch mit dem Ruch der Korruption behaftet und vergiftet die dortigen politischen Auseinandersetzungen zusätzlich. Wir müssen in Politik und Öffentlichkeit aufmerksamer werden für Symptome und strukturelle Ursachen von Korruption. die OECD Konvention zur Bekämpfung der Korruption im grenzüberschreitenden Handel aus dem Jahre 1997 sollte auch in Gesetze und politische Vorgaben für die Genehmigung von Rüstungstransfers aufgenommen werden. Schließlich sollte es aber auch im Interesse deutscher Rüstungshersteller und Exporteure liegen, durch firmeninterne Verhaltenskodizes jeden Verdacht auszuräumen, rechtswidrige Praktiken bei der Anbahnung und Abwicklung ihrer Geschäfte anzuwenden oder zu dulden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch ich danke Ihnen. Und last but not least, Herr Meuthmann, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich möchte zu zwei Punkten Stellung nehmen. Einmal zu den deutschen Rüstungsexporten im Lichte des EU-Verhaltenskodex und dann zu dem steigenden Interesse im Ausland an deutschen Klein- und Leichtwaffen. Wenn wir über Rüstungsexporte diskutieren, dann liegt über dem Ganzen eigentlich ein Schatten des Paradox. Der Rüstungssektor transnationalisiert sich in Europa und gleichzeitig bestehen die europäischen Staaten auf ihrer Souveränität bei rüstungsexportpolitischen Entscheidungen. Auf der Strecke bleibt dabei ein Ansatz einer gemeinsamen Kontrolle europäischer Rüstungsausfuhren. Und dessen Instrumente oder deren Instrumente sind eigentlich zu schwach entwickelt, wenn man sich den Stellenwert aller EU-Staaten als Rüstungsexporteure auf dem Weltrüstungsmarkt ansieht. Der Verhaltenskodex, von dem Prälat Reimers bereits sprach, den sich die EU vor 10 Jahren für ihre Rüstungsausfuhren gegeben hat, ist leider ein zu schwaches Instrument, weil er eben auf Selbstverpflichtungen beruht, aber keine Verbindlichkeit erreicht hat bisher. Deshalb fordert die GKKE, ihn gemeinsam zu einem gemeinsamen Standpunkt aufzuwerten, damit er in nationales Recht integriert werden kann. Nun ist es so, dass die Bundesregierung nach außen hin als vehemente Fürsprecherin des Verhaltenskodexes auftritt. Doch wenn man sich die Zahlen der deutschen Rüstungsausfuhren ansieht, Prälat Jüsten hat darauf schon hingewiesen, dann geht das eigentlich in entgegengesetzte Richtung. Nach der Auswertung des Internationalen Konversionszentrums Bonn hat die Regierung im Jahr 2007 2.660 Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 1,1 Milliarden Euro an 58 Staaten erteilt, die den Vorgaben des Kodexes nicht entsprechen. Wenn Sie in dem Bericht, den Sie in Händen haben, auf Ziffer 328 gucken, Ziffer 328, da sehen Sie eine Liste der Staaten, die damit gemeint sind. An 49 Staaten wurden deutsche Rüstungsgüter geliefert, in denen Menschenrechte als bedroht gelten. In 28 Empfängerstaaten deutscher Waffen gab es interne Gewaltkonflikte. In 12 Empfängerstaaten besteht das Risiko, dass unverhältnismäßig große Rüstungsausgaben die menschliche sowie wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Ich nenne hier als herausragende Beispiele Ägypten, Angola, Georgien, Mauretanien, Oman, Pakistan und Usbekistan. Nun zu dem zweiten Punkt. Wenn über Rüstungsexporte gesprochen wird, dann reden wir meistens über Exporte von Großsystemen, Schiffen, Panzern, Flugzeugen. Doch gleichsam unbemerkt davon steigt die Ausfuhr von kleinen und leichten Waffen sowie von Munition, Ersatzteilen und Fertigungsanlagen. Dies steht im Widerspruch zu den Anstrengungen deutscher Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit, die sich beide bemühen, die Verbreitung dieser Waffen einzudämmen und die verheerenden Folgen von dem Waffeneinsatz in gegenwärtigen Kriegen zu lindern. Nach Angaben des UN-Waffenregisters hat die Bundesregierung im Jahr 2007 den Export von 10.381 Maschinenpistolen an 45 Staaten und von 19.094 Sturmgewehren an 34 Staaten erlaubt. Gegenüber 2006 hat sich der Umfang der Genehmigungen dieser beiden Waffenkategorien nahezu verdoppelt. Große Abnehmer waren Ägypten, Mexiko und Saudi-Arabien. Die Lizenzen an Mexiko für 6.667 Sturmgewehre sind besonders brisant, weil es sich hier um G36-Gewehre handelt, eine Waffe, die eigentlich nur NATO-Staaten vorbehalten ist. Allerdings sind unter ungeklärten Umständen Waffen dieses Typs auch in Georgien aufgetaucht. Die GKKE sieht das Risiko, dass dieses Gewehr, das G36, eine ähnlich verhängnisvolle Karriere antritt wie das berühmte G3-Gewehr, das inzwischen als Nachbau oder Lizenzfertigung in vielen aktuellen Gewaltkonflikten, vor allem in Afrika und Asien, zum Einsatz kommt. Vielen Dank.
Ich danke. Kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte schön.
Herr Freiler Reimers, welche Kenntnisse haben Sie über Streubomben, die in der Bundesrepublik lagern? Sind das deutsche Produktionen, sind das aufgekaufte ausländische Produktionen oder von Amerikanern beispielsweise, die sie in ihren Standorten in Deutschland lagern, und wie groß ist der Umfang? Und eine Frage an Herrn Prelat Christen. Sie nennen bei den Rüstungsexporten Israel im gleichen Atemzug mit Thailand oder Nigeria. Ist diese Gleichsetzung erlaubt, zumal die Bundeskanzlerin Israel in ihrer Knesset-Rede erklärt hat, dass das Existenzrecht Israels zur Staatsräson Deutschlands ist?
Ich würde die Streubomben gerne weitergeben.
Die Frage hat mehrere Schichten. Es werden in Deutschland Streubomben hergestellt. Es gibt zwei oder drei große deutsche Hersteller, die Streubomben produzieren, also lagern deren produzierte Bestände in Deutschland. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Bundeswehr hat zurzeit noch Streubomben. Die Bundesregierung hat aber nach der Konferenz von Dublin, als die Konvention im Mai dieses Jahres beschlossen wurde, die jetzt unterzeichnet worden ist, erklärt, dass diese Bestände vernichtet werden. Das heißt, solange diese Bestände nicht vernichtet werden, sind auch diese Bestände noch vorhanden und in Deutschland da. Und die dritte Schicht bezieht sich in der Tat auf ungeklärte Vorräte, die amerikanische Truppen in Deutschland lagern, von denen ich nicht weiß, wie viele es sind. Die US-Regierung hat sich bisher geweigert, der Konvention sich anzuschließen. Und es ist vor allem auf britischen und deutschen Druck in diese Konvention von Oslo der Passus hineingekommen, dass Unterzeichner der Konvention, die eigentlich die Streubomben ablehnen, gemeinsame militärische Operationen mit Staaten durchführen können, die das haben. Das zielt genau auf NATO-Aktionen, wo europäische Staaten gemeinsam mit den Amerikanern eben möglicherweise Streubomben einsetzen.
Kurze Nachfrage.
Das ist eine der Weichstellen dieser Konvention.
Kurze Nachfrage direkt. Herr Dr. Moltmann, ist bekannt, ob die Bundeswehr, wenn sie selbst solche Waffen im Besitz hat, auch diese etwa bei ihren Auslandseinsätzen, bei ihren Rüstungsgütern, die sie dort unterhält oder benutzt, dass dort auch Streubomben dazugehören?
Davon gehe ich nicht aus, weil ich keine Einsatzoptionen im Augenblick sehe bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
Zu Israel. Die beiden Kirchen haben es begrüßt, dass die Bundeskanzlerin so prominent, an so prominenter Stelle oder an so bedeutender Stelle das Existenzrecht Israel hervorgehoben hat. Und es ist für uns Kirchen selbstverständlich, dass wir zu Israel immer ganz besondere Beziehungen unterhalten und dass wir alles daran tun, dass Israel gute Lebensmöglichkeiten hat und dass vor allen Dingen die Menschen in diesem Land in Frieden und in Sicherheit leben können. Heute ging es darum, zu untersuchen, in welche Länder mit Krisenphänomenen die Bundesrepublik Deutschland exportiert. Und Sie werden mir sicher zustimmen, Herr Doch, wenn wir gemeinsam zu der Auffassung kommen, dass Israel kein stabiles Land ist, in dem Sinne, dass da nicht also auch interne, schwierigste, auch Gewalt behaftete Auseinandersetzungen stattfinden. Und als solches ist Israel hier an dieser Stelle genannt, eben als ein Land, das nicht gerade von größter innerer Stabilität gekennzeichnet ist. Das bezieht sich nicht auf die Situation der Demokratie in Israel, das bezieht sich nicht auf die Situation des besonderen Verhältnisses, was die Bundesrepublik Deutschland zu Israel unterhält.
Herr Kollege.
Wenn ich nochmal zu Israel zurückkommen kann, wie zuverlässig sind diese Zahlen, die Sie gegeben haben über die Ausfuhrgenehmigung nach Israel? Hier steht eine Zahl von 28,3 Millionen. Das hört sich ein bisschen wenig an, denn die deutsche Bundesregierung hat ja 3 U-Boote im Werte von über 1 Milliarde an Israel verkauft. Wie zuverlässig sind diese Zahlen?
Diese Zahlen, auf die Sie sich beziehen, stammen aus einer Auskunft, die die Bundesregierung einem Mitglied des Bundestages auf seine Anfrage erteilt hat. Das müssten Sie in der Fußnote eigentlich sehen können zu der Tabelle. Die Ausfuhr- oder die Ausfallgenehmigungen werden jahresweise erteilt. Das heißt, die Summe, die hier genannt worden ist, bezieht sich auch vermutlich auf Lieferungen, die im Vorjahr sozusagen in die Wege geleitet werden und jetzt deren Bezahlung dadurch abgedeckt worden ist. Wir haben keine Auskunft darüber, wie weit das gesamte Rüstungsgeschäft mit Israel, was sich ja über eine lange Zeit hinweg vollzieht, finanziell abgedeckt ist. Da würde ich auch nicht spekulieren.
Bitte schön.
Danke. Süleyman Bar, Tageszeitung Zaman. Was kann man denn über die Lieferanten sagen? Also das bleibt etwas im Dunkeln, so wie ich Sie verstanden habe. Hat man da irgendwie so eine Struktur, wo wenn die Waffe hergestellt wird und dann irgendwo ankommt, eine Transparenz, wer da in der Zwischenzeit da alles dran Geld verdient?
Ich habe nicht ganz verstanden, auf welche Transfers Sie sich beziehen. Wenn wir die Berichte der Bundesregierung, die sie an die Europäische Union meldet, ansehen, dann haben wir immer Informationen über die Empfängerländer. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bundesregierung in der Regel Ausfuhrgenehmigungen an staatliche Empfänger erteilt, also an Streitkräfte, Polizei, Gendarmerie oder etwas Ähnliches, also nicht an private Zwischenhändler. Dann haben wir in den Berichten, soweit sie der EU vorliegen, auch die Angaben der Waffenkategorien. Also wir wissen, ob es sich um Schiffe, Panzer, Flugzeuge, Pistolen, Munition oder so etwas handelt. Wer es aber im Einzelnen ist und wie groß die jeweiligen Einzelgeschäfte waren, das wissen wir nicht. Darüber wird keine Auskunft erteilt, weil es im deutschen Verwaltungsrecht das sogenannte den Schutz des Betriebsgeheimnisses gibt. Das heißt, die Regierung verweist immer darauf, sie dürfe nicht Informationen weitergeben, die sich auf das Handeln, wirtschaftliche Handeln einzelner Unternehmen beziehen. Nun ist es aber so, dieses Schutz des Betriebsgeheimnisses ist ohnehin löchrig, denn jede Firma, die einen Rüstungsauftrag bekommt, preist sich natürlich und stellt das groß in ihr Internet, weil das eine Werbung ist. Und dann fahren Sie auf Rüstungsmessen und dann können Sie die Stände der deutschen Rüstungsproduzenten sehen. Und dann sehen Sie genau, wer da welche Waffen produziert. Und dann sehen Sie auch die Empfänger dieser Geschichten. Das heißt, das ist eine löchrige Geschichte, aber aus Rechtsgründen bezieht sich die Regierung so.
Ich würde gerne noch einmal auch im Blick auf die Fragen, die zu Israel gestellt worden sind, Sie hinweisen auf Seite 13, wo die Kriterien einer ethischen Beurteilung genannt werden. Denn wenn wir Israel zum Beispiel nennen als ein Land, das problematisch ist unter bestimmten Bedingungen, heißt es ja noch nicht automatisch, dass wir die Lieferung im Einzelnen ablehnen. Wir haben ausdrücklich hier geschrieben, die ethische Urteilsbildung prüft die Normen in konkreten Fällen und angesichts von Zielkonflikten. Und was wir erwarten, ist, dass eben bei einem Land, wo nach den Kriterien des EU-Verhaltenskodexes hingeliefert wird, dann die Bundesregierung ihrerseits reflektiert darüber und begründet, warum das trotz der Normenverletzung als eine notwendige Entscheidung gesehen wird. Und um diese Frage drückt sich die Bundesregierung aus unserer Sicht, wenn sie viel zu spät überhaupt Berichte vorlegt.
Weitere Fragen? Bitte schön.
Ich hätte eine Frage, die in dem Bericht gar nicht unmittelbar thematisiert ist, nämlich die Frage des Einsatzes von Waffen. Also zunächst scheint es ja logisch, dass sie dort eingesetzt werden, wo es Konflikte gibt. Das ist das eine, aber gibt es nicht auch Situationen, wo der Einsatz von Waffen tatsächlich geboten ist? Also ich meine, im Augenblick wird das beispielsweise bei Simbabwe wieder diskutiert.
Im Blick auf Afrika gibt es ja eine Reihe von Überlegungen in diesem Bericht, die herausarbeiten, dass nur etwa die Hälfte der Konflikte im südlich der Sahara gelegenen Afrika von staatlichen Akteuren ausgeht. Die Mehrzahl eine gleich große Zahl etwa wird von nicht staatlichen Akteuren vorgenommen. Und von daher stellt sich im Gegenteil im Blick auf diese Staaten sogar die Frage, wie kann überhaupt das staatliche Gewaltmonopol befestigt und durchgesetzt werden, sodass im Einzelfall hier durchaus auch gerechtfertigt werden kann, die Ausstattung von Militär in solchen Staaten, vorausgesetzt, dass es eine demokratische Ordnung gibt und sagen eine Good Governance. Und in solchen Fällen kann man sich durchaus auch die Lieferung vorstellen.
Sie werden in den Zahlen sehen, dass die auch in dem Bericht enthalten sind, dass die deutschen Lieferungen an internationale Friedensmissionen erheblich zugenommen haben. Und davon profitieren vor allem Friedensmissionen der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Afrika. Aber gleichwohl ist das eine bedenkliche Geschichte, wenn man auf die Verlässlichkeit der Empfänger schaut. Bleiben die Waffen wirklich da, wo sie geliefert werden? Werden die Waffen dann auch so eingesetzt, wie sie sozusagen von Deutschen als deutscher Bundesregierung, als Absender und Bezahler im größten Teil auch gedacht sind? Und ich glaube, nur wenn das gewährleistet ist, ist es sozusagen gerechtfertigt, solche Transfers in die Wege zu leiten. Das ist die Ambivalenz der Geschichte. Mich beunruhigt sehr vielmehr das Faktum der grauen Waffentransfers, wo also Waffen inzwischen Krisengebiete erreichen, nicht auf offiziellen Wege, aber mit stillschweigender Billigung von staatlichen Instanzen. Also der Fall Simbabwe mit den Schiffslieferungen aus China. Sie erinnern sich, dieses Schiff, was Durban angesteuert hat, dann haben die südafrikanischen Hafenarbeiter das Ausladen verweigert. Da ist das Schiff vermutlich nach Angola gekommen und dort sind die Waffen ausgeladen worden, auf dem Luftweg dann nach Simbabwe gelangt. Also das, denke ich, sind die schwierigen Geschichten. Oder die Sache mit dem ukrainischen Frachter, den die Piraten gekapert haben, wo die 33 russischen Panzer drauf sind, die aus der Ukraine stammen, die für Kenia bestimmt waren, aber vermutlich den sudanesischen Kriegsschauplatz erreichen sollen. Das sind eigentlich die schwierigen Geschichten.
Bitte schön.
Worauf führen Sie eigentlich zurück, dass der Bundestag seiner Kontrollpflicht der Regierung gegenüber so wenig nachkommt und die Berichte einfach nicht diskutiert? Gibt es, vermuten Sie da bestimmte Militärinteressen, die dahinter stecken? Oder könnte die tatsächlichen Zahlen, die dann offenbar werden müssten, noch höher sein, als das, die Sie jetzt hier vorlegen? Und die andere Frage, wie ist das eigentlich mit den Kirchen? Ich vermisse ein klares Nein zu jedem Waffenexport außerhalb etwa der NATO, wo wir ja gesetzlich zu verpflichtet sind. Kann sich da die Kirche nicht zu durchringen oder hat sie da auch bestimmte Rücksichtnahmen zu walten?
Es ist natürlich komplex, wie Sie sagen. Israel zum Beispiel gehört nicht zur NATO und trotzdem würden wir es aber von Deutschland aus doch immer wie ein Land vergleichbar auch in dieser Frage behandeln wollen, wie ein NATO-Land. Wenn Sie andere Länder nehmen, mit denen wir enge freundschaftliche Beziehungen unterhalten, die auch unstrittig unserem Wertekodex angehören, da werden Sie sicher auch Schwierigkeiten haben, das Kriterium NATO-Zugehörigkeit zu benennen. Also die Frage ist tatsächlich nicht so leicht zu klären. In unseren ethischen Begründungen, die wir am Anfang herausgestellt haben, der sich auch die Bundesregierung selbst verpflichtet haben, ist eigentlich genügend Material gegeben, woran sich dann, wenn sich die Regierung daran hält, was dann ausreichen müsste, damit diese Waffen, die in Deutschland hergestellt werden, in unbedenkliche Länder geliefert werden. Das ist die zweite Frage, bezog sich auf den Bundestag. Naja, es gibt natürlich Vermutungen. Gucken Sie mal, am Donnerstag, den 18.12. um 22.15 Uhr. Üblicherweise lag in der Woche danach immer bisher die Vorstellung des Rüstungsexportberichts der Kirchen. Durch Terminkollisionen sind wir diesmal was früher gekommen. Das ist natürlich jetzt für den Bundestag wenig schön, dass wir da jetzt vorher da sind. Aber so what, damit muss er zurechtkommen. Es ist natürlich eine sehr komplexe Materie, wie Sie sehen. Und Sie müssen im Endeffekt immer ein, zwei Abgeordnete finden, die bereit sind, einen Großteil ihrer Arbeitszeit da reinzustecken, diese Gründlichkeit an den Tag zu legen, wie Herr Dr. Moltmann das in dem Bericht ja auch getan hat und die Arbeitsgruppe. Das sind ja nicht nur Einzelne, die damit beschäftigt sind. Dann könnten die Bundestagsabgeordneten natürlich unserem Bericht vertrauen und sagen, das übernehmen wir eins zu eins. So seriös, wie das hergestellt worden ist, könnte ich es Ihnen auch anempfehlen. Aber möglicherweise wird ein Bundestagsabgeordneter sagen, naja, ich will selber auch nochmal kontrollieren. Und damit ist er im Grunde genommen überfordert. Und der Bundesabgeordnete ist natürlich auf das Zahlenmaterial der Bundesregierung in dem Zusammenhang auch angewiesen. Und wenn das so schleppend kommt, Und dann verliert man auch möglicherweise schon mal die Lust daran zu arbeiten. Interessant ist ja auch, dass zu rot-grünen Zeiten es nicht besser war als jetzt. Es war teilweise gar noch schlechter gewesen, was die Vorlage des Rüstungsexportberichts betraf. Also ein leidiges Thema und es hilft sicher auch, wenn die Medienöffentlichkeit prominent über diesen Fragen berichtet.
Gibt es weitere Fragen? Bitte schön.
Christina Dunz von der Deutschen Presseagentur. Ich wollte nur noch mal eine Nachfrage zu dem Kollegen zu den Lieferanten stellen. Sie haben ja skizziert Unternehmen auf den Rüstungsmessen. Können Sie einige Unternehmen in Deutschland nennen, die zu den größten Lieferanten oder die größten Lieferanten sind, nach Ihren Recherchen?
Ja, das ist nicht so schwierig. Das kann man der Publizistik entnehmen. Das können Sie den Wirtschaftsteilen, zum Beispiel im Handelsblatt, wird sehr ausführlich über diesen Sektor berichtet, Financial Times Deutschland, ebenfalls Frankfurter Allgemeine auch. Da müssen Sie zunächst mal den Schiffbau nehmen. Da ist natürlich HDW stark. Dann ist jetzt Werftzusammenschluss ThyssenKrupp Maritime Systems stark. Die sitzen in Emden-Wilhelmshaven. Die haben fast, ich will nicht sagen, eine Art Monopol. Da gibt es aber eine Reihe von kleineren Werften, die Schnellboote und kleinere Marineeinrichtungen herstellen. Dann im Landbereich ist es von der Panzerbauer, ist es Wegemann, Kassel, dann ist es Krauss-Maffei, die hängen mit Krauss-Maffei zusammen. Dann haben Sie den ganzen Bereich der Munitions- und Kanonenherstellung, das ist Rheinmetall. Und so ginge die Liste weiter. Und im Flugzeugbau ist natürlich ganz dominierend EADS. Das sind aber sozusagen nur die Big Shots. Die Menge des Geschäfts kommt dann eigentlich eher durch kleinere, um nicht zu sagen mittelständische Unternehmen. Das Interessante in der deutschen Rüstungsindustrie ist, dass es sozusagen nicht wie in Frankreich Großunternehmen sind, die Rüstungsgüter produzieren, sondern es sind in der Regel Unternehmen, die differenzierte Produktionspaletten haben, in denen der Rüstungssektor ein Bestandteil ist. Also Rheinmetall zum Beispiel ist ein wichtiger Munitionshersteller, produziert aber gleichzeitig für die Automobilindustrie. Diehl in Nürnberg, Streubombenproduzent, produziert gleichzeitig für Airbus ja so Teile des Flugkörpers, der Kabine und solche Dinge. Das heißt, es ist eine differenzierte Landschaft, was die Rüstungsproduktion in Deutschland angeht. Aber da gibt es einschlägige Literatur, die man Ihnen nennen kann.
Weitere Fragen? Bitte schön.
Thomas Bauer, Bloomberg. In der Auflistung ist Deutschland an dritter Stelle der Rüstungsexporteure, also vor Frankreich und mit ziemlichem Abstand vor Großbritannien, was hier nur mit 4% der Exporte steht. Wie erklärt sich denn dieser Unterschied, besonders auch zu Großbritannien? Normalerweise sind die auch relativ stark in dem Geschäft.
Ja, wir beziehen uns hier auf die Daten des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI. Und SIPRI hat einen längeren Zeitraum, um die Einschätzungen von rüstungsproduzierenden Staaten vorzunehmen. In dem Fall von 2003 bis 2007. Wenn Sie Einzelwerte nehmen für die einzelnen Jahre, dann gibt es erhebliche Schwankungen. So ist zum Beispiel Großbritannien in 2006 und 2007 sehr weit nach oben gekommen und Frankreich ist inzwischen höher als Deutschland einzustufen, aber nur in 2006, 2007. Im längerfristigen Zeitraum, in dem Deutschland große Geschäfte zum Beispiel mit Israel, mit Südafrika, mit der Türkei und Griechenland gemacht hat, vor allem Schiffslieferungen, daher sind diese großen Werte zustande gekommen. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist der, dass SIPRI einen Ansatz hat, der nicht nur Großsysteme erfasst, also Schiffe, Flugzeuge, Landfahrzeuge, sondern daneben auch Zulieferungen und vor allem die ganzen Fragen von Technologieentwicklung und Elektronik, die in den normalen Statistiken in der Regel nicht zu Buche schlagen. Man muss sich also immer sehr genau auf die Quelle beziehen, wenn man mit solchen Zahlen operiert. Also gerade das britische Handelsministerium hat im letzten Jahr einen großen Anlauf unternommen, Zahlen hochzurechnen, weil sie große Aufträge aus Saudi-Arabien eingefahren haben für den Eurofighter. Und dann haben sie gesagt, wir sind ganz wichtig. Aber das sind natürlich Zahlen, von denen man noch nicht weiß, ob sich die Aufträge auch materialisieren, ob die Saudi-Arabier nächstes Jahr noch Öldollars haben, um das zu bezahlen.
Bitte schön.
Die IADS-Produkte.
Das wird immer dort zur Genehmigung vorgelegt, wo die Endfertigung stattfindet. Also entweder in Frankreich, was den Eurocopter angeht, oder Airbus-Teile in Deutschland, das ist unterschiedlich. Wobei die Endfertigung gerade bei ERDS ja nicht in Deutschland stattfindet, sondern in Frankreich, Großbritannien.
Bitte schön.
Sie zählen zu den Ländern, wo es grenzüberschreitende Gewaltkonflikte gibt und wo eigentlich nicht hingeliefert werden sollte, auch Afghanistan. Haben Sie Kenntnisse, wo dort die Waffen hingehen? Die Deutschen zum einen, denn man wird ja sagen können, soweit die afghanische Armee selber aufgerüstet wird, spreche da ja nichts dagegen, denn sonst wird die internationalen Truppen dort das Land nie verlassen können.
Dieses Jahr sind, oder im Jahr 2007, sind an Afghanistan Waffen im Wert von 186 Millionen Euro geliefert. Das ist eine Zahl, die exorbitant ist und ja sehr viel höher ist, als was nach Pakistan oder sonst irgendwo hingeht. Da sind alleine 180 Millionen Euro Waffenlieferungen an kanadische Streitkräfte, die in Afghanistan stationiert sind. 6 Millionen sind sozusagen an die afghanische Armee gegangen, wahrscheinlich für gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsausrüstung und Kommunikationsmittel. Aber immerhin für 180 Millionen Euro Waffen an kanadische Streitkräfte in Afghanistan zeigt auch, dass da mächtig viel Panzer geliefert werden sein müssen, nehme ich an. Da für dieses Geld kann man eigentlich in den Mengen nur Panzer liefern. Und vermutlich werden das gebrauchte Panzer aus Bundeswehrbeständen gewesen sein, die dort eingesetzt sind. Sie haben gerade heute in der Presse gelesen, dass in Peshawar, also an der afghanisch-pakistanischen Grenze, ein Depot in Brand gesetzt worden ist von irgendwelchen Taliban-Leuten, wo auch gepanzerte Fahrzeuge auf Sattelschleppern standen, die nach Afghanistan gebracht werden sollten. Also da ist sozusagen ein großer Verschiebebahnhof von Waffen im Gange. Nun werden die Kanadier vermutlich dafür sorgen, dass die gelieferten Panzer auch da bleiben, wo sie bleiben sollen oder in den Händen, in denen sie sind. Gleichwohl zeigt es den Aufrüstungsprozess, den dieser Konflikt nach sich zieht. Und das wollten wir damit sagen.
Das heißt, Sie sind gegen die Lieferung von Rüstungsgerät an die kanadischen Streitkräfte in Afghanistan?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es ist eher ein Indiz dafür, mit welchen Mitteln der Krieg inzwischen dort ausgetragen wird, von dem wir, glaube ich, hier in Deutschland immer noch zu wenig wissen. Das ist ein Krieg. Das ist nicht mehr irgendwie Terrorismusbekämpfung. Sonst brauchte man nicht für 180 Millionen Panzer zu importieren.
Ich sehe jetzt keine weitere Frage. Das ist auch so. Dann sage ich Ihnen fürs Kommen vielen Dank und Ihnen für die Informationen vielen Dank. Und einen schönen Tag. Danke.